Die Tine hat eben die wunderbare Einleitung gemacht, warum wir heute über das Gleichnis reden, in dem es um einen Sauerteig geht. Weil sie hat nämlich die Liste von Wikipedia-Gleichnissen durchgeschaut und sich gefragt, also Wikipedia-Gleichnissen, muss man vielleicht erklären, eine Liste auf Wikipedia, in der steht, welche Gleichnisse es so in der Bibel gibt. Und da ist sie über dieses Sauerteig-Gleichnis gefallen, hat mir davon erzählt und ich wusste auch nicht so richtig, was der Jesus damit sagen will. Und das ist eine schöne Anfangssituation, um über ein Gleichnis nachzudenken. Und wir befinden uns ja nicht mehr hier in der Zeit, in der Jesus so durch die Landen zieht. Das war früher mal. Früher ist er da wirklich so, wie ich heute hier, umhergelaufen mit seinen Schülern und hat in Synagogen, auf Marktplätzen, da, wo ihn die Leute angetroffen und ihn gefragt haben, da hat er erzählt. Und er hat oft Reden gehalten und Geschichten erzählt. Und sein Lieblingsthema dabei war das Königreich Gottes. Oder manchmal in den Lutherbibeln steht noch Himmelreich oder man könnte auch sagen Gottes neue Welt. Und es ist eine Welt, die einbricht in diese alte und was ganz Neues aus dieser alten Welt schafft. Also so eine Welt, wo dann Frieden herrscht, wo versöhnte Beziehungen Wirklichkeit sind, wo ein ewiges Fest gefeiert wird und keiner davon ausgeschlossen ist. Und Jesus war so kühn zu behaupten, diese neue Welt fängt hier schon an. Und zwar hier, wo ich Jesus bin. Wo ich Zeit mit den Ausgegrenzten verbringe. Wo ich Menschen, die unter ihrer Schuld leiden, vergebe. Wo ich Kranke gesund mache. Und wenn er das gesagt hat, alle so, yeah! Alle? Nein. Die Mehrheit war, als Jesus davon erzählt hat, von diesem Himmelreich, von diesem Reich Gottes. Und wenn er gesagt hat, das fängt mit mir an, dann war die Mehrheit skeptisch. Die religiöse Elite, da liest du so Pharisäer und Schriftgelehrten, die haben ihn gefragt, wo ist denn dieses Reich, von dem du erzählst? Wo ist diese neue Welt? Wo ist die große Wende der Zeit? Wo ist der Umsturz aller Verhältnisse? Und dass die Fragen hatten, das kann man ja verstehen, weil sie eben von außen auf diesen Mann aus der Kleinstadt geschaut haben und nicht ganz sicher waren, ob der nicht einfach ein Verrückter ist. Sie haben ihn ja nicht aus nächster Nähe dauernd mitbekommen, aber er hatte ja einige Schüler, Jünger, die ihm auf Schritt und Tritt gefolgt sind, die für ihn alles aufgegeben haben, Familie, Beruf, alles zurückgelassen haben und gesagt haben, wir ziehen jetzt erstmal mit diesem Mann durch die Landen. Aber auch bei denen kam so zwischendurch manchmal die Frage hoch, ist dieser Mann wirklich der, der er sagt? Hält er, was er verspricht? Und wo ist denn dieses Reich, von dem er erzählt? Und vielleicht ist das die Hintergrundsituation des Gleichnisses, der kurzen Geschichte, die Jesus dann erzählt. Wir haben in der Bibel keine Hintergrundsituation, aber wir sehen, dass an einigen Stellen diese Fragen durchkommen. Wo ist das denn, von dem du erzählst? So umstürzend ist es irgendwie noch nicht. Also erzählt Jesus Geschichten aus dem Alltag gegriffen. Und heute bekommt ihr zwei davon zu hören, aber keine Angst, die sind sehr kurz. Die kannst du in Lukas und in Matthäus finden und ich lese jetzt aus Lukas 13 vor. Dann sagte Jesus, mit welchem Bild lässt sich das Reich Gottes darstellen? Womit soll ich es vergleichen? Es ist mit dem Reich Gottes wie mit einem Senfkorn, das ein Mann in seinen Garten sät. Es geht auf und wächst und wird zu einem Baum, in dessen Zweigen die Vögel nisten. Und Jesus fuhr fort, womit kann ich das Reich Gottes noch vergleichen? Es ist mit dem Reich Gottes wie mit dem Sauerteig. Eine Frau nimmt eine Handvoll davon, mengt ihn unter einen halben Sack Mehl und am Ende ist die ganze Masse durchsäuert. Was will er uns damit sagen? Ich möchte mich vor allem auf das Sauerteiggleichnis konzentrieren, aber ich glaube, die beiden hängen zusammen, sie haben eine ähnliche Aussage. Jesus macht erstmal einen Kontrast auf von Beginn, also Senfkorn oder hier ein Klumpen Sauerteig und Ende, einem Baum oder einem großen Teig, der komplett durchsäuert ist. Und ich glaube, er sagt damit prinzipiell, Gottes Welt, die neue Welt beginnt klein und sauer. So, der erste Punkt davon ist ein bisschen offensichtlicher, dass sie klein beginnt. Der zweite ist dafür ein bisschen provokativer und interessanter, finde ich. Der hat mehr Sprengkraft, aber wir fangen bei dem Offensichtlicheren an. Gottes neue Welt beginnt klein. Also eine Frau nimmt eine Hand Sauerteig. Sauerteig ist so eine bräunliche, klebrige Masse aus Hefe und Milchsäure. Der Matti arbeitet scheinbar häufiger damit und macht Pizza. Das heißt, wenn ihr das sehen wollt, kommt zu ihm und er macht es für euch sehr gerne, oder? Er hat genickt, glaube ich. Da hinten ist es sehr dunkel, ich sehe da nicht mehr viel, aber ich denke, der macht das. Also, dieser Sauerteig wird extra für sich angesetzt und zieht erstmal selbst schon und dann wird ein Häufchen von diesem Sauerteig genommen und unter das restliche Mehl, das zu einem großen Teig werden soll, gemengt. Und je nachdem, welchen Maßangaben man folgt, nimmt diese Frau hier eine Handvoll Sauerteig und 60 bis 120 Liter Mehl. Also viel für viele Menschen. 60 bis 120 Liter sollen daraus werden. Und der Sauerteig wird mit dem restlichen Mehl vermengt und dann zieht dieser ganze Teig schön durch. Der braucht dann seine Zeit, bis er irgendwann ganz durchgesäuert ist. Und der Sauerteig beginnt klein und ist am Ende auch nicht viel größer. Was ist dann der Unterschied? Am Ende hat der Sauerteig den ganzen restlichen Teig durchsäuert. Das heißt, er hat sich auf den ganzen restlichen Teig ausgewirkt. Was ist denn so seine Wirkung? Der macht, dass es luftig und locker wird, dass der Teig gut aufgeht, dass er besser und länger haltbar ist, dass er in der Regel auch schmackhafter ist. Und davon redet Jesus so. Sauerteig in Teig geht auf, wirkt sich in alles aus. Und der Kontext der Geschichte ist, dass Jesus sich gerade am Sabbat in einer Synagoge befindet und lehrt. Und plötzlich sieht er eine Frau, die seit 18 Jahren verkrümmt ist, die seit 18 Jahren nicht aufrecht gehen kann. Und Jesus sieht sie, ruft sie zu sich, legt ihr die Hände auf und sagt, liebe Frau, du bist frei von deinen Leiden. Und augenblicklich ist sie geheilt. Und das stört den Synagogenvorsteher. Jetzt mal ehrlich, was soll das? Heute ist der heilige Schabbat. Da wird nicht gearbeitet. Heil sie doch an einem anderen Tag. Für ihn ist die Heilung dieser Frau eine Kleinigkeit, die das große Gesetz des heiligen Sabbats untergräbt. Und danach kommen diese Geschichten Jesu. Da wird diese Kleinigkeit, die Kleinigkeit für den Mann von außen, plötzlich so dargestellt, als ob eine Kleinigkeit eine ganz große Wirkung hat. Gottes Herrschaft ist es so, sie fängt klein an, in einer Weise, die man vielleicht gar nicht so erwartet und durchzieht dann alles, macht alles luftig, locker, haltbar, schmackhaft. Einer der eindringlichsten Momente für mich hier in dieser, seit ich in der Subzone bin, in den letzten 4 Jahren, war, als Thomas Weißenborn hier über eben diese Gottes neue Welt, Gottes Reich gepredigt hat und wir haben uns danach in so Kleingruppen zusammengesetzt und darüber noch gesprochen. Und ich habe erzählt, ich weiß nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind, dass es mir immer richtig, richtig schwer fällt, über die Zeile zu laufen und viele arme Menschen zu sehen und zu merken, ich kann denen nicht allen helfen. Und irgendwie ist es ja auch, da weiß ich nicht, bei wem soll ich denn anfangen? Es ist doch auch irgendwie unfair, einen rauszupicken und ich kann ihnen ja nicht allen helfen. Das, oh, so kompliziert. Und auch den anderen, die bei uns in der Gruppe saßen, kann mich noch an Sepp erinnern, denen ging es ähnlich. Und der Thomas hat dann zu uns ziemlich straight gesagt, so, ihr habt was nicht kapiert. Ihr steckt fest in den Regeln von Effizienzdenken. Das heißt, bei euch sollen sich immer Aufwand und Nutzen in einem richtigen Verhältnis zueinander stehen. Ihr möchtet immer das Ganze lösen und möchtet, dass, wenn ihr euch investiert, dass es dann auch wirklich was bringt und sich die Welt komplett verändert. Aber Gottes neue Welt funktioniert nicht nach diesen Regeln, dass Aufwand und Nutzen irgendwie immer zusammenpassen müssen. Gottes neue Welt funktioniert so, dass sie jeden Einzelnen sieht. Und dass jede einzelne kleine, noch so unsichtbare Liebestat ist, wie wenn das ganze Reich Gottes da aufgeht. Das heißt für mich, dass ich nicht mehr denken kann, wenn ich über die Zeil laufe, wenn ich einem helfe, muss ich allen helfen, sonst lohnt sich's eh nicht. Sondern, dass ich fragen kann, wo ist dieser eine Mensch, dem ich vielleicht was Gutes tun kann oder der vielleicht auch sogar mir was Gutes tut. Wo ist dieser eine Mensch, wo ist das Kleine, wo es heute anfangen darf, wo ich Teil davon sein darf. Gottes neue Welt beginnt klein und wirkt sich dann aus. Das, glaube ich, der erste Teil, den Jesus da mit dieser Geschichte bringt. Und dann ist der zweite, dass sie diese neue Welt Gottes sauer beginnt. Jesus bedient sich ja an einem alltäglichen Beispiel. Mann und vor allem Frau wussten, wie man Brot backt. So. Es gab damals noch keine beruflichen Bäcker. Das heißt, man kannte Sauerteig. Man wusste, wie das funktioniert mit dem Brotbacken. Und man hatte Sauerteig auch zu Hause. Zumindest meistens. Denn in der Woche des Passafestes, des größten Fests oder zumindest eines der größten Feste für die Juden, darf man den Sauerteig nicht essen. Man darf den Sauerteig nicht mal zu Hause irgendwo haben. In dieser Woche ist Sauerteig absolut tabu. In dieser Woche, in der daran gedacht wird, wie Gott das jüdische Volk aus Ägypten herausgeführt und gerettet hat. Und wenn man Gott tierische Opfer gebracht hat, dann gab es diese Regel, dass diese Opfer, deren Blut nicht mit Sauerteig vermengt werden durften. Da durfte Sauerteig einfach das Opfer quasi nicht verschandeln. Das waren zwei wichtige Bestandteile des religiösen Alltags, dass da Sauerteig außen vor bleibt. Das heißt, Sauerteig galt zum einen, also das kannst du rausfinden, wenn du halt einfach mal guckst, wo kommt Sauerteig im Alten Testament vor? Und da sind diese Gesetze. Und wenn du siehst, wie Jesus und Paulus sonst über Sauerteig reden, dann nehmen sie Sauerteig immer als ein negatives Beispiel. Dann wird Sauerteig als Metapher benutzt für Heuchelei oder Sauerteig einfach als eine Metapher, wo jeder weiß, dass das ist was Schlechtes, mit dem wollen wir eigentlich nichts zu tun haben. Sauerteig ist also irgendwie was Alltägliches, aber auch irgendwie etwas Unreines. Das heißt also etwas, das mit dem einzig und allein vollkommen reinen Gott nicht so in Verbindung kommen sollte. Das ist das, was man als Jude auch mit im Hinterkopf hat. Und dann kommt Jesus und nimmt Sauerteig als Beispiel dafür, wie Gottes neue Welt funktioniert. Und er nimmt die Wirkung von Sauerteig dafür. Ich finde, das muss in den Ohren damals irgendwie dreist gewirkt haben. Und ich habe mich gefragt, was könnte das für uns bedeuten? Also was ist irgendwas, was bei uns ganz alltäglich ist, das aber auch irgendwie unpassend ist, weil wir es nicht mit Gott in Verbindung bringen, weil wir sagen, eigentlich hat Gott mit diesem Alltagsgegenstand, mit dieser Alltagssituation nichts zu tun. Und es könnte vielleicht trotzdem zum Beispiel für Gottes neue Welt werden. Ich würde die Frage an euch mal weitergeben. Vielleicht habt ihr irgendwie eine spontane Idee. Also was ist so alltäglich wie Sauerteig, aber auch so unpassend wie Sauerteig, weil es irgendwie gar nicht mit Gott in Verbindung kommen soll? Und man könnte es trotzdem vielleicht dafür nehmen, wie Gottes neue Welt funktioniert. So wie Jesus das jetzt macht. Habt ihr eine Idee? Aufs Klo gehen. Etwas hat was irgendwie Unreines, das man mit Gott nicht in Verbindung bringt und ist was Alltägliches. Asche. Zigarette rauchen. Puh. Ja, ist ein gutes Beispiel. Gibt's noch? Fällt euch noch was anderes ein? Öl in Wasser gießen, ja. Da reicht auch ein kleiner Tropfen und es ist für uns auf jeden Fall etwas, das fände keiner witzig, wenn jetzt Jesus, ja, das, also das zum Beispiel, also das mit dem Zigarettenrauch kann ich mir auch vorstellen, dass das in gewissen Kreisen ein sehr krasses Beispiel ist. Und ich fände es jetzt für mich nicht so krass, aber wenn Jesus hier stehen würde und sagen würde, mit dem Reich Gottes ist es wie mit Öl, das man ins Meer gießt. Es ist erstmal nur ein bisschen, aber es zieht sich durch. Dann wäre ich so, wow, Alter, Klimawandel und so, pass mal auf. Und ich glaube, dass das eine möglicherweise ähnliche Wirkung hatte, was er hier sagt. Er vergleicht das Gottes neue Welt mit dem Sauerteig, der klein und sauer beginnt und sich dann durchzieht. Die Welt Gottes beginnt da, glaube ich, wo wir sie nicht erwarten, sagt er damit. Wo wir sie nicht vermuten, wo wir gar nicht denken würden, dass Gott seine Hände im Spiel haben kann, weil es ja irgendwie gar nicht zu ihm passt. Wo wir vielleicht sogar überzeugt sind, das hat eigentlich nichts mit Gott zu tun. Ich glaube, wir haben so ein bisschen Gefühl dafür, was da passiert in dem Gleichnis. Aber was machen wir jetzt damit? In dem Gleichnis steckt, glaube ich, keine Aufforderung. Da steckt erstmal keine Aufforderung an uns. Für alle, die gerne mit dem Ohr hören, was ich jetzt tun soll, steht da erstmal nichts. Da steckt eigentlich eher ein Versprechen drin. Ich habe vorhin von den starken Zweifeln erzählt, die Leute damals an Jesus hatten. Die gesagt haben, wo ist denn dieses Reich, von dem du erzählst? Ach ja, die eine Frau wird gesund, wow. Wo ist dieses Reich, Jesus? Wo ist dieses Reich, Jesus, wenn ich eigentlich meine Prioritäten voll auf dich ausgerichtet habe? Wenn ich alles hinter mir gelassen habe und dir nachfolge? Vielleicht kennt jemand die Frage? Also, ich stelle sie Gott manchmal. Und dann lese ich da aus diesen Geschichten ein Versprechen an mich raus. Gottes neue Welt kommt. Und sie wirkt sich jetzt schon irgendwie aus, weil sie mit Jesus angefangen hat, weil mit Jesus der Sauerteig vermengt wurde mit dem Rest, damit Jesus das Senfkorn gepflanzt ist. Und da steckt keine Aufforderung an mich drin. Aber ich möchte trotzdem einen kleinen Schritt weitergehen. Denn ich möchte dieses Versprechen, was ich da in diesem Gleichnis höre, mit anderen Gleichnissen ins Gespräch bringen. Denn es gibt ja Gleichnisse von Gottes neuer Welt, die irgendwas darüber sagen, dass wir was damit zu tun haben, dass wir ein Teil davon sein dürfen, dass wir irgendwie auch aktiv werden können. Jetzt wird es spannend, was sagen denn diese anderen Gleichnisse? So ein Klassiker ist, dass Jesus sagt, diese Gleichnisse sagen, wir sollen Gottes Reich bauen. Das ist ein Ein theoretisch ein schönes Bild, aber das finden wir nirgendwo. Es steht nirgendwo, dass wir Gottes Reich bauen sollen. Es steht nirgendwo, dass wir Gottes Reich herbeiführen können. Es steht nicht da, dass wir es schaffen können. Es steht vor allem nicht da, dass wir es regieren können. Aber das ist Gottes Sache. Der regiert. Der ruft das Reich ins Leben. Er bringt es nach vorne. So, aber was steht da? Was steht da über uns? Da steht, dass Jesus uns vor eine Entscheidung stellt mit dieser neuen Welt. Und dann steht da, wir können dieses Reich empfangen. Wir können suchen, wir können danach streben, wir können davon erzählen. Empfangen, suchen, streben, erzählen, es gibt auch noch mehr. Wir werden also vor die Wahl gestellt, ob wir Teil von dieser neuen Welt sein wollen, ob wir in ihrem Sinne, in ihrem Rhythmus leben wollen. Und dann stelle ich mir die Frage, okay, wenn das Reich Gottes wie so ein Sauerteig ist, der aufgeht und alles durchzieht. Wo beginnt das in meinem Leben? Wo ist vielleicht Sauerteig in mich reingepflanzt? Und ich möchte euch dazu ein selbstentwickeltes Gleichnis erzählen. Wo beginnt Gottes neue Welt? Bei mir. Ein junger Mann geht zu einem Optiker, weil er eine Brille braucht. Und er macht den obligatorischen Sehtest. Während er die ersten Buchstaben klar erkennt, erscheinen die letzten schon stark verschwommen. Doch er lässt sich nichts anmerken und nennt im Brustton der Überzeugung die Buchstaben, die er zu sehen glaubt. Und er gibt viele richtige Antworten. Denn richtige Antworten geben, das ist doch die Aufgabe in dem Fall, oder? Ich lege euch das Gleichnis gerne aus. Ja. Der junge Mann war einst ich. Mir war es wichtig, als ich vor 10 Jahren das erste Mal beim Optiker war und es hieß, ich soll eine Brille bekommen, die richtigen Antworten zu geben. Weil du siehst ja da diesen Sehtest und du willst ja gut darin sein. Ich wollte gut in diesem Sehtest sein. Und deswegen habe ich echt versucht, die richtigen Antworten zu geben. Allerdings habe ich irgendwann später dann in einem Anflug von Weisheit entdeckt, war richtig eigentlich falsch. Denn ich hatte wirklich ein paar noch richtig gesehen, obwohl ich die nicht mehr richtig erkennen konnte. Und damit eine Brille bekommen, die gar nicht auf meine Sehschwäche ausgerichtet war. Dämlich. Ich weiß. Amen. Okay. Aber ich behaupte mal, dass ihr vielleicht in manchen Situationen ähnlich dämlich seid wie ich. Und ich behaupte vor allem, dass ich in noch wichtigeren Sachen als beim Sehtest ähnlich vorgehe. Dass ich gut und richtig sein möchte und dabei nicht ehrlich sage, wie es eigentlich ist. Ich mache das, weil ich gelernt habe, dass gut und schlecht sich gegenüberstehen. Und dass, wenn du die Wahl hast zwischen gut und schlecht, zwischen richtig und falsch, du gut sein möchtest und du richtig sein möchtest. Und ich möchte auch vor Gott gut sein und ich möchte alles richtig machen. Aber ich glaube mittlerweile, dass Gott nicht unterscheidet zwischen gut und schlecht oder zwischen gut und böse, sondern dass er seine erste Unterscheidung eine ganz andere ist. dass Gott in erster Linie unterscheidet zwischen böse und wahr und zwischen falsch und wahr. Dass das die wichtige Unterscheidung ist. Dass es ihm nicht darum geht, dass ich den Sehtest möglichst richtig beantworten muss, sondern dass ich in dem Sehtest möglichst wahr sage, was kann ich sehen und wo kann ich es nicht mehr? Wo fällt es mir unglaublich schwer? Und ich glaube, dass ich manchmal denke, dass Gott nichts mit dem Sauerteig zu tun haben möchte. Dass er nichts mit dem, wo ich denke, das passt nicht zu Gott, das ist ja falsch, das ist böse. Dass er damit nichts zu tun haben möchte, dass ich ihm das aus den Augen raushalten muss. Und ich glaube, dass Gottes neue Welt häufig so tickt, dass sie sagt, es geht nicht darum, dass du in deiner Vorstellung richtig bist, sondern dass du anerkennst, was bei dir falsch ist. Dass du anerkennst, was dir schwerfällt. Dass du anerkennst, was nicht funktioniert. Dass du anerkennst, dass in meinem Bild die Augen schlecht sind. Und dass Gott damit dann mit dieser Wahrheit seine neue Welt aufwachsen lassen kann. Ich möchte euch das gar nicht so sehr für euer eigenes Leben aufzählen, was es bedeuten kann, weil ich das euch und Gott überlassen möchte. Ich habe nur so abstrakt ein bisschen darüber nachgedacht, was könnte es bedeuten, welche Bereiche unseres Lebens könnten so unpassend sein, dass wir eigentlich lieber richtig sind und lieber den anderen Teig nehmen, der irgendwie passender zu Gott sich anfühlt. Es könnte zum Beispiel die Unlust sein, mit manchen Menschen Zeit zu verbringen. So, weil richtig wäre, dass man auf jeden Menschen Lust hat und mit jedem Menschen fair umgeht. So könnte vielleicht eine Vorstellung in uns sein. Und wahr wäre, Gott zu sagen, ich habe keine Lust und es fällt mir unglaublich schwer. Ich habe gerade gefühlt auch nicht die Kraft dafür. Gott, was machen wir damit? Gott die Wahrheit zu sagen und zu fragen, was möchte er dadurch wachsen lassen? Gott die Wahrheit meiner Trägheit zu sagen. Zu sagen, Gott, ich kann jetzt hier machen, als ob ich total aktiv wäre und als ob ich total für dich leben will, aber eigentlich bin ich absolut träge. Das ist die Wahrheit. Was kannst du damit machen? Gott, ich möchte eigentlich ein total lieber Mensch sein, aber ich bin manchmal einfach saumäßig zornig. Ich versuche das zu verstecken und ich versuche lieb zu sein, aber das ist die Wahrheit. Was machen wir damit? Kann dadurch deine neue Welt anfangen? Kannst du mich damit auch irgendwie, kannst du damit auch irgendwie in dieser Welt vorkommen? Kannst du dich dadurch zeigen? Kannst du durch meine Angst dich zeigen, auch wenn ich immer so mutig mache? Ich habe jetzt einen Bogen gespannt, der mir einen Schritt zu weit ist eigentlich als Exeget, also als jemand, der den Text auslegt, weil dieser Schritt, den ich eben gemacht habe, der steckt nicht mehr in dem Text drin. Wie gesagt, der Text stellt keine Erwartungen an uns, sondern beschreibt, wie Gottes neue Welt funktioniert. Aber wenn sie mit dem Sauerteig, also eigentlich etwas ganz Alltäglichen und Unpassenden beginnen kann, dann fängt sie vielleicht auch in uns an mit etwas viel zu Alltäglichem, mit etwas, was wir nicht mit Gott in Verbindung bringen, wo wir sagen, das passt eigentlich nicht zu Gott. Und es fängt möglicherweise damit an, das Gott anzuvertrauen und die Wahrheit zu sagen. Zu sagen, was einfach scheiße ist und nicht funktioniert. Und wo wir auch glauben, Gott, damit will es wahrscheinlich gar nichts zu tun haben. Und er den Sauerteig nehmen und kneten möchte und da was Neues draus macht. Und wir feiern gleich zusammen Abendmahl hier. Da ist jeder von euch herzlich zu eingeladen. Und es ist deine Möglichkeit, dir zu überlegen, ob du da teilnehmen möchtest oder ob du lieber die Zeit nutzt, um darüber nachzudenken oder mit Gott zu reden, wie auch immer. Aber es ist auch deine Möglichkeit, Gott zu bitten, dass du dich einer Wahrheit stellen kannst, dass du dich dem Sauerteig stellen kannst, ihn zu fragen, was er damit vorhat. Und dann zugesprochen zu bekommen, was immer auch das in deinem Leben ist. Und das glaube ich ganz fest, deswegen mache ich den Job, was immer auch dieser verdammte Sauerteig ist. Dass Gott es dir vergibt und dass er damit umgehen kann. Dass es ihm nicht zu kompliziert ist. Und dass er den langen Weg auch von kleinen Schritten mit dir geht oder auch große Veränderungen bringt. Beides. Dass du das im Abendmahl spüren darfst. Gott vergibt dir, der kann damit umgehen. Und er ist, so wie du das Brot und den Wein spürst, ja, richtig präsent in dir und in deiner Welt.